wieder Rubin. Du bist ne ganz dufte Kerze und dein Robert Caro auch. Ich hab dir so lieb und deine Geschichten auch. Aber jetzt ist endlich mal Schluss mit diesem seriellen Marathon aus Berlin. Nina Rubin, Nina Rubin, wie fand es das Podcast-Team? Das Nina Rubin-Vehikel, wir werden es sehen.
Hey, na?
Na, Hallöchen. Was hast du am Sonntag eigentlich gemacht?
Was war ein Sonntag? Naja, Tatort gekickt.
Ja, Tatort gekickt, ich auch.
Ja, den ganzen Tag Tatort gekickt. Ey, das war was, sag ich dir.
Ja, musste man ja fast eigentlich. Man musste ja theoretisch die ersten 3 Folgen sich nochmal reinfahren, damit man jetzt auf die 4. Folge halbwegs klar kam, oder?
Nee, ich musste mal Pause machen, um nachzudenken, wie war das nochmal, weil ich hab die da nicht geguckt nochmal.
Ach so.
Deswegen hat er den ganzen Tag gebraucht. Ja. Ich musste grübeln, wer war Mayhak nochmal, wer war Erdem und wer war Berger und wer waren die nochmal? Ich kam mir vor irgendwie so einem Hongkong-Film, den man guckt, wo die alle so komische Namen haben und so aus Europäer-Sichtweise halt sich ähneln, weißt du? Und dann kann man die so schwer auseinanderhalten. Deswegen finde ich auch immer schwer mit Zuschauer bei asiatischen Actionfilmen oder dergleichen, weil die sagen dann immer, ich kann die nicht auseinanderhalten. Hm. Und so ein bisschen ging es mir auch mit den Namen in diesem Tatort.
Wie hieß jetzt eigentlich der Staatsanwalt oder dieser Polizeiboss da?
Harald Hemmrich hieß der.
Harald Hemmrich. Hirsch, alles klar.
Nee, Hemmrich.
Hemmrich. Nicht Hirsch.
Nee. Harry Hirsch ist jemand anders.
Okay. Ja, was war das denn da jetzt am Sonntag? Also was, 1003 Tatort, Dunkelfeld.
Aha, Berliner Tatort.
Ja.
Und das Ende einer Serie, das Staffelfinale, kann man sagen, oder?
Mhm, ja, kann man sagen. Und wie ich auch schon vernommen habe, unter anderem auch offiziell auf dem Twitter-Account von der ARD, geht es beim nächsten Mal mit einem normalen Fall weiter und auch nicht normal, im Anführungszeichen, nicht in Form einer Miniserie.
Oh, da freut mich so, ja, richtig.
Aber wieso eigentlich? Weil sonst sind wir eigentlich große Freunde des Seriellen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Dortmunder Folgen angucken, da haben wir das ja immer sehr für gut befunden, dass da auch weitererzählt wurde über Folgen hinweg.
Ja, vielleicht weil es überschaubarer war. Hier war mir zu nicht so komplex, kann man ja nicht sagen. Da wurde so viel vertuscht, was am Ende jetzt für mich so trivial erschien. Und es wurde kompliziert gemacht, was nicht kompliziert hätte sein müssen.
Ja.
Deswegen kriegt er von mir ein paar Punkte Abzug, weil am Ende war es eine ziemlich stereotype Finale. Also ja, wir haben ja auch schon in einem vergangenen Podcast erahnt, dass der Anwalt damit zu tun hat und dass er nicht ganz koscher ist.
Also im Grunde genommen, ich meine, das lief ja alles nur auf diesen beschissenen USB-Stick hinaus, oder? Und wer dann nun gewesen ist, also...
Ja, eigentlich ist das hier der MacGuffin.
Ja.
Der war ja nur wieder ein MacGuffin. Wie viel? 5 Tatorte lang?
Was heißt das nochmal? Gaffertape?
Nein, MacGuffin.
Ja, was bedeutet das nochmal?
Das ist von Hitchcock erfunden worden, das Wort. Das, ich weiß es nicht mehr genau, also das geht um einen Koffer. Ich werde es unten verlinken. Haben wir schon mal erklärt in einem Podcast, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber Hitchcock hat diesen Begriff erfunden und der bedeutet halt, es ist ein Ding, um das sich alle reißen in dem Tatort oder in einem Film.
Ja.
Ein Koffer, ein Edelstein oder ein USB-Stick halt.
Genau, und letztendlich war es eigentlich ganz schön einfach gewesen und zwischendurch wurde es aber irgendwie ganz schön kompliziert.
Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von diesem Ende, weil das war dann, naja... Ziemlich stereotyp. Ich meine, Lagerhalle war es nicht, aber etwa eine Baustelle. Kommt ja schon nah ran an einen Showdown und einer Lagerhalle, was ich ja wiederum geil fand. Deswegen muss ich ja auch sagen, ich war ja gefesselt. Trotz der inhaltlichen, vielleicht stereotypen Darstellung der Story fand ich es trotzdem spannend. Muss ich ja sagen.
Ja, na, da waren ja auch noch so ein paar andere Elemente bei, die du vielleicht gut gefunden hast. Also auch was die Gangster angeht. Die waren ja teilweise, man könnte sagen, überzeichnet, man könnte sagen, comichaft, man könnte auch sagen, das waren einfach mal richtige Gangster.
Ja, abgedroschen war der, das meine ich ja mit dem Stereotypen. Das geht ja nicht nur die Baustelle, sondern auch die, der, der, südländische Gangsterboss, der sozusagen die Hand über allem hatte, der intrigante Anwalt, dann der Politiker. Also das Trio Infernale war ja schon Klischee schlechthin. Ich glaube, das wurde ja auch schon kommuniziert selber an dem Fall, dass das halt eine illustre Trio ist, was da zusammen sich geschmiedet hat.
Ja, man könnte wirklich ein bisschen denken, dass das wieder so eine Comic-Verfilmung gewesen ist.
Und ich will das ja nicht unbedingt kritisieren, weil ich ja eigentlich sonst auch immer sage, ich finde es gut, aber nur 5 Tatorte lang auf dieses Ende hinzuleben, ist dann doch ein bisschen krass.
Ja.
Das ist mir, so ähnlich geht es mir dann auf den Sack, wenn Nick Schiller 5 Tatorte lang immer denselben Erzfeind hinterherjagt.
Ja, aber zumindest haben diese Tatorte ohne einander auch funktioniert. Beziehungsweise hatte er ja letztes Jahr dann um, was weiß ich, da Weihnachten und Januar herum kam ja diese Doppelfolge gleich hintereinander, wo sowas auch gut funktioniert. Aber hier war das so ein bisschen verworren gewesen, da hat es eigentlich nicht so.
Deswegen, ich finde es seriell gut, wenn es denn angekündigt würde.
Ja, wenn jeder Fall für sich selber steht.
Nee, die können sowas wie diesen Berliner machen, bloß ich hätte es gerne vorher gewusst, damit ich mir die wie so eine Serie auch am Stück erst angucke, wenn alles released wurde, sozusagen.
Wie meinst du? Also damals, als der neue Tatort Berlin gestartet ist, hättest du dir gewünscht, sagt mal Bescheid, Leute, das läuft jetzt 5 Folgen lang und ich lade mir die jedes Mal runter und guck mir die dann erst nach der 5. an.
Ja, zum Beispiel, also wie wenn ich Serien gucke, die gucke ich auch eher gerne, wenn sie abgedreht sind und wenn sie alle rausgehauen wurden, um nicht jede Woche warten zu müssen, wie geht's denn weiter, wird denn der Sheriff die Zombies diesmal niederstrecken und wie wird er mit den Kleinstadtbürgern umgehen? Und da will ich nicht drauf warten, da warte ich lieber, bis die nächste Staffel beginnt und damit ich diesen Cliffhanger dann nicht monatelang hinbangen muss auf diesen Moment.
Ja. War übrigens der 4. Fall jetzt, also 3 vorangegangene Folgen.
Achso, okay. Das Muli, wir, ihr, sie.
Und noch irgendwann. Gucken, mich hat ein bisschen genervt. Also ich muss auch sagen, mir ist der Einstieg ein bisschen schwer gefallen. Ich war schon ein bisschen angepisst irgendwie von so mancher Klischeehaftigkeit wieder. Das musste alles irgendwie wieder extra kompliziert sein. Und ganz besonders ist mir aufgefallen bei Nina Rubin, der Figur Nina Rubin, dargestellt von Merit Becker. Wenn die da nicht die ganze Zeit interveniert hätte, dann hätte sich das alles doch irgendwie total entspannt. Mann, warum ist die nicht auf die Bar Mitzwa von ihrer Familie gegangen? Sondern hat sie das doch irgendwie alles auch ein bisschen komplizierter gemacht. Dadurch, dass sie dann ihm hinterhergejagt ist und ihnen auch noch Infos zugespielt hat und so. Weil sie mit ihm hinterrücks undercover gemacht hat und seinen Alleingang, seinen Nick Chiller-artigen Alleingang unterstützt hat, ist überhaupt alles erst so eskaliert.
Echt, ja?
Ja, also, ist meine Theorie.
Also meinst du jetzt in dieser Folge oder in der gesamten?
In dieser Folge besonders, aber insgesamtheit ist mir auch, also Nina Rubin, die Figur, da denkt man auch ein bisschen, also die braucht es kompliziert, oder? Also warum, ich meine, da ihre Familie bricht doch nun schon fast auseinander. Also
vielleicht ist es ja symbolisch.
Und ich sehe, ja, vielleicht.
Nee, lass mich mal ausführen, ja. Ich will da auf was hinaus. Vielleicht ist es ja auch symbolisch, sie hat ja die Stereotype, die ich schon beschrieben habe, auch durchbrochen mit ihrem Schulterjam gegen den Bösen, gegen diesen Frank, den von Gerdi Zinti spielt. Die hatten ja diesen, auch ein Klischee-Moment, ist ja der Mexican Standoff, wenn sich mehrere Beteiligten mit der Pistole bedrohen.
Ja.
Das war ja sozusagen zwischen Caro und dem Frank da das Ende sozusagen, der Showdown. Ja. Er mit der Nagelpistole, er mit der normalen Pistole.
Ja.
Und Nina hat das ja durchbrochen mit ihrem Schulterschlag und somit ist die Klischeekiste auch beendet worden.
Wie, also sie hat den Punkt gesetzt hinter dem Klischee.
Genau.
Die war ja sowieso ziemlich sportlich gewesen, na, wie sie da hochgekraxelt ist.
Warte gut.
Ordentliche Toneinlage abgeliefert. Ja, aber trotzdem, also wie auch immer, Caro krass am Alleingehen, Nina Rubin krass am Hinterherrennen, irgendwie war sie ja sowieso ein bisschen mehr so eine Nebenrolle gewesen mit ihrem krass komplizierten Privatleben. Schaffen die beiden es dann aber trotzdem irgendwie viel besser, das moderne Berlin zu verkörpern, als Ritter und Stark das je vermochten. Das hat auch der Tatort-Blog geschrieben und dem kann ich nur zustimmen. Also bei mir kommt da wirklich ein Feeling rüber. Das sind komplexe, vielschichtige Charaktere, die passen einfach in diese Stadt. Die bewegen sich in ihr, als wäre es ihre Stadt, was das ja auch ist.
Hm.
Okay. Genau, und auch der Fall insgesamt halt ist da werden halt auch Mythen aufgegriffen, irgendwie Berlin so super kriminell und arm und reich und sexy. Die kommen da relativ gut rüber.
Ja, und deswegen fand das wahrscheinlich auch alles in Kreuzberg statt, oder was?
Ja, einige Szenen schon. Ne? Was habe ich gesehen Berg, als Drehorte? Schöneberg, Kreuzberg, diese Baustelle da war in Schöneberg oder so.
Ja, hast du rausgefunden oder
ja, entdeckt? Ja, stand irgendwo.
Achso, also ich habe anhand meiner Sehgewohnheit und an meinem örtlichen Bewegungskreis habe ich gefühlt, die sind ständig nur auf der Skalitzer, die sind ständig nur an der U1 am Chillen.
Ja, und Cottbusser-Tour. Halt,
ja, genau, am Cotti. Das Geilste, fand ich, ja, will ich jetzt gleich mal erzählen, das Geilste war ja, dass Rubin wurde ja niedergeschlagen von jemandem.
Nee, die wurde niedergetasert. Nee, die wurde direkt am Cottbusser Tor niedergetasert und wachte an dem U-Bahn-Eingang zum Cottbusser Tor wieder auf.
Ah, okay.
Am helllichten Tag.
Nee, aber wo sie niedergetasert war, war 5 Meter weiter, wo sie aufwachte.
Ja.
Und das Lustige ist, dieses Video von der Witwe von Mayhack und vom Caro, wo die da sich gegenseitig Lippenstift beschmieren, ist nochmal für. An der genau derselben Ecke. Ja. 2 Meter weiter, wo Rubin aufwachte.
Ja.
Also das haben die wahrscheinlich einen in Atemzug abgedreht.
Ja.
Deswegen, aber dadurch haben wir auch einen schönen Moment. Du kennst vielleicht nicht diesen Film 3 Türken und ein Baby mit Echo Fresh und Kida Ramadan.
Nee, noch nicht.
Hier gibt es ein Wiedersehen dieser beiden Stars. Kida Ramadan und Echo Fresh wieder in einem Film.
Echo Fresh?
Ja, pass auf. Kida Ramadan ist ja der Erdem, der die Witwe hinterlassen hat. Der bei das Muli da auch der Drogendealer war, der dann erschossen wurde. Und den sieht man ja in der Handyaufzeichnung nochmal hier, wie er dem Caro dieses Video in dem Video vorhält.
Ja.
Und bei der Lippenstift-Szene sieht man eine Werbeaufkleber am Schaufenster von Echo Fresh.
Ein Werbeaufkleber.
Ne, Eideflat, der macht doch, Echo Fresh macht doch für eine Flatrate von iStar-Werbung.
Ja. Yeah.
Und deswegen ist er in der Kussszene da im Hintergrund zu sehen. Und da musste ich halt schmunzeln. Das ist ja ein Wiedersehen von 2 Stars aus 3 Türken und ein Baby.
Ja. Yeah.
Falls das jemand schauen will, in Minute 43 sieht man Echo Fresh. Und dann ein Zusammentreffen alter Filmbekannter.
Und 3 Türken, ein Baby, kannst du den empfehlen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Ist so eine typische Komödie, deutsche Komödie, werde ich mir nicht, bestimmt nicht antun.
Ja.
Nee, ist so oft lustig, ist so Til Schweiger Humor oder was.
Ja. Bülow, der goldene Bentley, die konnten sich ja das Kennzeichen nicht merken, ne? Twitter hat darüber ein bisschen gelacht.
Weil der so goldener Bentley.
Ey, Mann, echt mal. Wir in Berlin hier, die Hälfte der Leute fährt immer noch Trabi oder Wartburg.
Nee, die andere Hälfte fährt goldenen Bentley.
Ja, genau, deshalb ist das Kennzeichen auch so extrem wichtig in diesem Fall gewesen.
Sehr gut. Aber es ging schnell vom Plenterwelt nach, zum Roten Rathaus, wa?
Ja, genau, da sagst du es auch. Weitere Drehorte waren der Plenterwald, das Rote Rathaus in Berlin, das Amtsgericht in Neukölln und eben diese Baustelle in Schöneberg.
Ja, und was ich nicht, das wollte ich noch nachgucken. Ich glaube, die ist auch in der Nähe von der Stalinallee unterwegs, als sie da ihr Haus verlässt und sich mit der Hospitantin Anna trifft.
Ja, aber das ist ja natürlich dann auch eine filmische Verkürzung. Also wir als Berliner erkennen dann vielleicht ganz genau, wo was gewesen ist und dass manche Wege nicht hinhören.
Ja.
Aber ums Bildhafte haben sie sich ja doch auch Ecken rausgesucht, die eben wiedererkennbar sind.
Das war wohl der...
Der Anwalt der Filmemacher.
Ja. Er hat gerade aus mir gesprochen.
Muss ich ja auch sagen. Also ich habe das beim Schauen ein bisschen kritisiert. Dann aber, als ich mir das notiert habe, habe ich gedacht, was trägst du dich auf? Also ist ja nicht so krass. Es ist wahrscheinlich immer, wenn man weiß, dass ein Film in Berlin spielt, guckt man dann mit Argusaugen, ob das, also so auch bei Hollywood-Filmen, dann will man lachen, wenn er in der U-Bahn, also bei Bourne ist das ja so, der steigt irgendwo in der U-Bahn-Station ein und kommt an ganz an Ende der Stadt aus einer anderen U-Bahn-Station raus. Dann weiß man schon, dass man zu schmunzeln hat.
Ohne, dass er U-Bahn gefahren ist.
Ja, doch, aber der müsste ja 5-mal umgestiegen sein.
Ja, aber wo du das sagst, genau, das hat mich auch ein bisschen genervt, gerade wenn das auch um den Plenterwald geht. Weil gefühlt jeder Guppi irgendwie schon im Plenterwald irgendwie seinen Kunstfilm gedreht hat. Und jetzt haben wir schon wieder den Plenterwald gehabt und in der mittlerweile 4. Episode. Und ich bin dann auch alleine darum so ein bisschen froh, dass jetzt diese Sachen abgehakt ist, weil das Setting relativ schmal gewesen ist und hoffentlich sehen wir dann auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr von Berlin.
Aber ich gehe stark von Kreuzberg weiterhin aus, weil das scheint ja da mit dem Berliner Tatort da irgendwie verbändelt zu sein, weil es war auch in den vergangenen Folgen immer wieder an dieser Straße hier gefilmt worden. Ja, was sagst du zu den Schauspielern? Da kamen mir ein paar bekannt vor. Also zumindest dieser Gerdi Zint, der diesen schnurrbärtigen Gangster gespielt hat.
Ja, der kam mir bekannt vor. Richtig cooler Typ. Und auch seine Gangsterarzt Sabin von...
Der von Mark Bischoff gespielt,
genau,
wurde?
Ja.
Der kam mir nicht bekannt vor, aber was ich zu dem Gerdi Zint sagen möchte, den kennt man auch aus Die Kriegerin, da war er halt ein Nazi. Und dann war ja der, also das hat er eigentlich richtig schlau gemacht, eine total unauffällige oder eine kleine Rolle, die aber für mich sich total eingebrannt ist, halt der Nippellecker vom Im Schmerz geboren mit Tukur, da hat er ja mitgespielt.
Ja.
Und am Anfang, als die drei den vom Bahnhof abknallen wollen.
Ja.
In der Hitze. Und da ist ja so der Leader dieser drei Cowboys sozusagen. Und das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, diese skurrile Western-Szene.
Ja.
Und da hat er halt auch kurz mitgespielt. Und dann war er im letzten Polizeiruf aus Rostock zu sehen, da hat er genau dieselbe Erscheinung gehabt. Also auch diese Schmalzlocken und dieser Bart. Deswegen habe ich auch gedacht, habe ich den in der letzten, deswegen war das mit diesem Berlin-Tatort. Und wenn man dazwischen Polizeiruf guckt, weil er da auch eine serielle Figur gemacht hat. Hat da eine Figur gespielt, die schon mal 2012 im Polizeiruf dieselbe war. Und oh, da bin ich jetzt schon durcheinander gekommen, du. Deswegen, der Gerdi ist bei mir irgendwie im Kopf eingebrannt.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Bühli, auf Twitter wurde geschrieben, ich will mal wieder einen normalen Tatort. Leiche, Ermittlung, Ergebnis, Schluss. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, was die letzten paar Tatorte abgelaufen ist. Wir haben den Bohrort am Bodensee, wir haben den Tukur, wir haben das Kammerspielkommando Leipzig Taxi, vielleicht noch die Koranfolge, dann haben wir Update des Todes, Startup-Szene. Gibt's hier irgendwie nochmal ein vernünftiges Krimi?
Der kommt doch bald, oder? Was ist denn zu Weihnachten spätestens? Kommt mit Weihnachtsmännern normal.
Ja, hoffentlich, genau. Haben wir ja schon Gutmaß, dass da eventuell was geht. Aber du hattest geschrieben, was zu Weihnachten gibt es irgendwie Klingelingeling oder so?
Ne, der heißt Klingeling und aus München. Das wird doch wahrscheinlich, dass da ein paar Weihnachtsmänner an der Tür klingeln sein oder was.
Okay, weil meine News sind jetzt hier, dass am 18. Dezember kommt Frankfurt Main. Wendehammer.
Ja.
Am 1. Januar dann kommt Sturm aus Dortmund.
Und dazwischen ist dann noch der 26.12., der zweite Weihnachtsfeiertag.
Ah, München. Ja. Ah, okay. Ah, cool. Ach, da ist ja noch der München. Ah, und da kommt Klingelingeling.
Mhm.
Also 18.
Dezember. Aber ich glaube, der heißt nicht Klingelingeling. Ich glaube, der heißt Klingelingelingeling. Ich glaube, so heißt er.
Wirklich?
Nein, der heißt nur Klingeling.
Okay, also nochmal, 18. Dezember, Frankfurt Main Wendehammer. Dann 26. Dezember, München.
Klingelingelingeling.
Dann ja. 1. Januar, Dortmund, Sturm. Und am 8. Januar dann wieder Frankfurt Main. Land Bis in dieser nicht. Zeit. Naja, so steht es jedenfalls hier auf der Augsburger Allgemein.
Oh, ich atme Doppelfolge.
Naja, das könnte gut sein, aber gut, immerhin ist fast ein Monat dazwischen dann.
Ja. Ne, ich meine, es ist gut, dass es so schnell nacheinander kommt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn es wieder was Serielles gibt, dann würde sich das ja hier in dem Falle anbieten.
Ja. Ey, ich hab mal noch was hier. Ich will noch den
Bodycount.
Yes. Abfrühstücken. Wie viel waren es denn?
Bodycount. Naja, zählt jetzt der Kollege, der Mayhack?
Nee, der ist ja schon folgenlang tot.
Okay, Mayhack zählt nicht. Dürfen wir nicht doppelt zählen, weil wir den haben wir vielleicht auch schon mal erzählt. Na dann, wer ist denn jetzt umgekommen dann eigentlich? Dann nur der böse Bösewicht, oder?
Nee.
Noch mehr?
Ja.
Ach so, na klar, Berger. Zwei.
Berger. Ja, und die große Frage, ist denn der Ahmet Kemal denn wirklich gestorben? Er ist ja nur im Swimmingpool, aber man geht davon aus, wa?
Ja, aber so hundertprozentig hat man es nicht gesehen. Wer weiß, ob man sich offen gehalten hat, dass er nicht irgendwann wiederkommt.
Ja, mache ich denn jetzt auf meine Bodycount-Liste oder nicht?
Ja, gute Frage. Man könnte ihn rufen, müsste sich aber vielleicht später irgendwann mal korrigieren. Hundertprozentig sicher sein können
wir. Na, dann mache ich da noch ein Fragezeichen hinter.
Ja, bei tot war er nicht. Er war nur so, könnte jetzt gleich sterben.
Ja, genau. Im Off gestorben.
Ja, und ich hatte ja auch, wo wir gerade bei ihm sind, den Mutmaß, dass Usina Ladi, die Frau vom Mayhak, gewesen ist und in den letzten Folgen schon mal aufgetreten ist, war ja Quatsch. Das war ja die Frau von Berger gewesen, die jetzt auch in den letzten Folgen schon aufgetreten ist.
Ach so, nee, du meinst von dem Erdem.
Naja, von Erdem meine ich, genau.
Naja, deswegen, ich habe mir extra das mal hier aufgeschrieben. Diese Verstrickungen, daraus könnte man ja auch schon wieder eine Mindmap machen. Ah. Genau. Und da habe ich extra um die Witwe von Mayhak noch eine Krebskette rangezeichnet.
Ah ja, sehr gut.
Weil da war ja der MacGuffin drin. Die ganze Zeit.
Das ist crazy. Dann marschiert er da, die kennen sich doch eigentlich gar nicht, oder? Und dann marschiert der Caro da in ihr Zuhause, bedient sich an ihrem Kühlschrank an Smoothies und zieht auch noch ein T-Shirt von ihrem toten Mann an.
Ja, das ist jetzt die Erdem-Witwe, ja. Die kennen sich ja tatsächlich nicht. Die haben ja nur mal ein Gespräch im Auto gehabt und ein Gespräch wahrscheinlich an so einem Konferenztisch, wo es um das Erbe ging oder so.
Ja, ja, ja.
Naja, komplizierte, gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber sie sind ja gut geendet mit einem klischeehaften Abgang.
Ja, die Gesamtquote für diesen Tatort lag bei 8,36 Millionen Zuschauer. Das ist nicht so viel, das ist so ja weniger als Bodensee in der letzten Woche und vermutlich sind viele Leute ausgestiegen, weil ihnen das zu kompliziert gewesen ist.
Ja. Also ich empfehle das Ding für jemanden, der noch nichts davon gesehen hat, einfach mal auf DVD sich zu geben, wenn das mal irgendwann released würde, würde es sich ja anbieten, wie so eine Serie, wa? Oder als komplettes Paket sich anzutun. Das könnte man machen.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt empfehlen würde. Ja, weiß ich irgendwie. Also finde halt nachgelassene. Also sind halt krasse startet auch. Besonders die erste Folge, das Moody, aber dann irgendwie. Ja, also mir reicht es auch an Charakterzeichnung. Wäre schön, wenn jetzt wirklich das endlich losgeht mit normale Fälle, Entwicklung und nicht weiter noch Privatprobleme. Von der Nina Rubin nehmen wir sowas von auf den Sack. Also mit anzugucken, wie die mit ihrer Familie auch umgeht. Man entscheide dich, weißt du, und dann mach endlich jetzt Kriminal oder geh zu deiner Familie und komm dann später zu Kriminal.
Naja, ich meine, sie hat ihm ja das vielleicht das Leben gerettet, weil in der Nagelpistole war ja kein Nagel mehr drin.
Ja, sie hat ihm das Leben gerettet, aber eigentlich hat sie ihn ja auch mehr oder weniger so ein bisschen erst da so hingebracht.
Ja, hast ja vorhin schon gemeint, ja, kann sein, ich will das nicht abstreiten.
Ja.
Ich wollte ja noch kurz erwähnen, was wir noch für kleine Entdeckungen gemacht haben, weil wir wissen ja, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darf es ja keine Schleichwerbung geben.
Deswegen hast du auf Cogito nachgeguckt, wie nochmal die Suchmaschine hieß?
Ja, ich habe Cogitot, wie sagt man?
Ja, Cogitot.
Und habe gesehen, ich dachte mal, das heißt Spreequell, aber nein, ich habe jetzt gesehen, das heißt Seewald. Das Mineralwasser von Seewald in einer Spreequellflasche fand ich sehr nice. Und die Nina ist ja die ganze Zeit rumgelaufen mit geilen Adidas Samba, aber so ein Plagiat mit zwei Streifen, wa?
Ach so. Gibt es die bei Deichmann?
Weiß nicht, oder? Vielleicht.
Die mit zwei Streifen gibt es bei Deichmann.
Oder im Outlet Store. Muss man mal gucken.
Na. So, hatten wir jetzt eigentlich schon die Regisseure und den Drehbuchautor erwähnt?
Nö.
Der Regisseur hat vorher noch kein Tatort gemacht, glaube ich, aber ist doch irgendwann 94 mal, aber ist ja lange vor unserer Zeit, aber hat ansonsten eine Menge Polizeirufe gemacht, vor allen Dingen die aus Rostock und Bella Block, also ein Krimi-Typ. Und dann haben wir noch Stefan Kolditz, der das Drehbuch geschrieben hat. Der hat schon mehrere Tatorte geschrieben, aber auch Polizeirufe und hat in unserer Zeit schon die erste Berliner Folge geschrieben und dann auch die Tatortfolge Verbrannt, Hamburg und Umgebung, wo der Asylbewerber in der Zelle verbrannt ist, angelehnt an diesen sehr populären real existieren Uri Jalloh-Fall.
Alles klar.
Aber ja, frage ich mich, also verbrannt, da würde ich jetzt nicht so Elemente wiederentdecken, bei das Muli natürlich, aber...
Nein, was ich für ein Gefühl hatte bei der Inszenierung war, dass es halt auch ein bisschen so reality-mäßig rüberkam, dass es so die Kamera für mich so gewirkt hat, als ob es richtig live von der Street ist. Also dieses Gefühl habe ich schon, haben sie umsetzen können, finde ich.
Ja, die Optik war auch generell auch einfach sehr geil gewesen. Beim Angucken ist mir aufgefallen, auch was die Farben angeht, gerade auch nochmal im Kontrast zu dem nebulösen Bodensee-Tatort von letzter Woche. Hier waren eigentlich waren einfach richtig geile, grelle Color in richtig guter Resolution.
Mit diesen Worten haben wir doch alles... ihr sagt, ihr habt, oder?
Ja, wir wollen uns aber auch nochmal bedanken bei unseren Anrufern auf der Crimeline. Falls ihr auch mal keinen Bock habt, irgendwie Kommentare zu schreiben auf die Webseite oder auf Facebook oder dass wie auch immer nicht geht, ihr könnt uns auch gerne anrufen und mal eine Message hinterlassen.
Genau, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Na, dann würde ich sagen, Rinja hauen und bis nächste Mal.
Ciao.